Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und
Und
willkommen
wieder
zurück zu
zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, da bin ich gespannt, denn heute geht es nach Düsseldorf.
Wird's wieder erotisch?
Das ist unklar, was da tatsächlich hinter steckt, aber es ist vor allem recht mysteriös, weil über die Gründe dieser Tat es überhaupt keine wirklichen Informationen gibt. Das Ganze ist in Düsseldorf durch die Düsseldorfer Presse gegangen als der Uber-Mord.
Ich fahre oft mit Uber, Betty. Mach mir
ja,
keine Angst.
Es geht auf den Uber-Mord, genau. Das
wir sind auch schon zusammen Uber gefahren.
Ja, sind wir auch schon. Also ich fange erstmal ganz von vorne an. Also die Vorstellung, dass man Gold oder Geld chemisch selber machen kann und damit unfassbar reich werden, das ist so alt wie der Hype um das Edelmetall oder überhaupt um Geld. Und in den vergangenen Jahrtausenden hat es zahllose Versuche gegeben, selber Gold zu machen oder eben besonders gut zu fälschen. Der Versuch, Gold nachzumachen, war immer vergeblich, also hat man sich mehr oder weniger auf die Fälschung von Geld spezialisiert, auf Scheine. Und der einzige größere Erfolg bei der Erfindung von Gold zum Selbermachen war eben die Erfindung des weißen Goldes, des Porzellans durch Böttcher im 18. Jahrhundert. Der ist ja eingesperrt worden, weil er Gold selber machen sollte und hat dann dadurch eben das Porzellan entdeckt, sozusagen. Also vergeblicher Versuch. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die darauf reinfallen, wenn Ihnen jemand sagt, jemand hätte eine Formel, mit der man Gold selber herstellen kann oder eine Methode, mit der man normales Papier in echtes Geld verwandeln kann. Es gibt tatsächlich, man sollte es nicht glauben, sehr, sehr viele Leute, die das glauben.
Weil sie es glauben wollen.
Weil sie es glauben wollen. Diese Methode ist im Augenblick sehr weit verbreitet. Sie wird bandenmäßig betrieben. Das ist so ähnlich wie der Enkeltrick. Die Leute sprechen jemanden ganz gezielt an und erzählen dem, wie sie normales Papier in echte Geldscheine verwandeln können. Und dafür brauchen sie leider etwas Geld als Vorschuss, weil die Chemikalien so furchtbar teuer sind. Und die betreffenden Leute geben ihnen dann Geld, meistens 15 oder 15.000 Euro. Und dann hauen die Betrüger natürlich ab. Oder sie geben ihnen eine Chemikalie. Der Betreffende versucht es. Und so passiert das auch einem 49-Jährigen. Es wird kein Name in der Presse genannt. Er stammt aus Kamerun und wohnt in Düsseldorf, obwohl er keine Aufenthaltsgenehmigung hat und auch gesucht wird. Trotzdem spricht er sehr gut Deutsch, aber es ist auch nicht so ganz klar, wie viel er wirklich versteht. Manchmal sprechen Leute besser Deutsch, als sie tatsächlich das Gesprochene verstehen. Es ist unklar, was der Mann beruflich macht. Also es ist sicherlich nicht einfach, wenn man illegal irgendwo lebt, irgendwas beruflich zu machen. Auch nicht klar, ob der in Düsseldorf Familie hat. Es ist irgendein Mann also, der im Getümmel von Düsseldorfs Großstadt lebt. Möglicherweise wohnt er in der Nähe des afrikanischen Viertels in Düsseldorf, das auch so ein bisschen beim Hauptbahnhof ist. Bei Oststraße, Karlstraße, Graf-Adolf-Platz. Da gibt es eine ganze Menge so afrikanischer Shops, Restaurants und ja, also da sehen auch viele Düsseldorfer hin, um mal afrikanische Küche kennenzulernen. Ne? Man kann auch da seine Haare machen lassen mit Extensions und ähnliches. Er wohnt an einem Hotel, also offenbar ist er jetzt nicht ganz arm, er wohnt in einem Hotel an der Graf-Adolf-Straße. Und da jedenfalls lernt er einen 24-jährigen Mann kennen. Nenn den jetzt mal Mark, weil auch über ihn gibt es keinen Namen in der Presse. Dieser Mann macht einen sehr netten, sympathischen Eindruck und ist aber genau derjenige, der dem Mann aus Kamerun ständig erzählt, dass er eine Formel hat, mit der man Geld vermehren kann. Schließlich ist das Verkaufsgespräch so weit gediehen, dass der 24-Jährige dem diese Formel kaufen will. Eben 5.000 Euro. Der 49-Jährige aus Kamerun, der im Hotel lebt und die treffen sich auch dort im Hotel an der Graf-Adolf-Straße, bekommt dann dafür diese Formel, um das Geld zu vermehren. Und der 24-Jährige, der glaubt da felsenfest dran und ist auch überzeugt, jetzt einen guten Deal gemacht zu haben. Und dann geht er eben los und zu seinen Freunden, um zu Hause in der heimatlichen Werkstatt nun dieses Geld zu vermehren, indem er normales Papier in Geldscheine verwandeln möchte. Dann stellt er jedoch fest, dass das nicht funktioniert. Und gleichzeitig macht der 49-Jährige das, was er immer macht, wenn er irgendein Opfer gefunden hat. Er checkt aus dem Hotel aus und will wegfahren. Leider trifft er auf dem Weg zum Ausgang bereits den wutentbrannten 24-Jährigen. Der Mark, der stürmt mit Freunden offenbar ins Hotel und will sein Geld zurück. Und zwar wird er dabei begleitet von seiner aufgebrachten Mutter, einem Onkel, ich glaube auch noch einem Vater oder Bruder. Also jedenfalls ein ganzer Trupp von Leuten kommt jetzt aufgebracht ins Hotel und will den gerade abhauen wollenden 49-Jährigen zur Rede stellen und will das Geld zurück. Dann muss man aber auch sagen, natürlich, dass auch Mark und seine Familie natürlich Betrüger in dem Sinne sind, ne? Denn es ist bekanntermaßen eine Straftat, wenn man Blüten in Umlauf bringt.
Also betrogene Betrüger.
Und in der Sekunde, wo der also Geld fälschen will, ist er natürlich auch ein Straftäter. Also eigentlich sind das lauter Betrüger unter sich, wenn man mal böse sagt. Ne? Wie du schon sagtest, betrogene Betrüger. Man hätte glauben sollen, dass jemand, der selber berufsmäßig sowas macht, nicht auf bei anderen drauf reinfällt. Jedenfalls sind die jetzt alle sehr aufgebracht und fordern eine Erklärung, wie man das Geld jetzt in Scheine verwandeln kann. Und wenn das nicht geht, wollen sie die 5.000 Euro zurück. Personal in dem Hotel kriegt diese Diskussion auch mit. Schließlich spitzt die sich immer mehr zu und schließlich versucht unser 49-jähriger Kamerunner zu flüchten. Die Graf-Adolf-Straße, sollte ich vielleicht nochmal sagen, die führt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof gerade rüber bis zum Landtag, zum Rheinturm. In Kaiser Wilhelms Zeiten war das eine Prachtstraße mit wundervollen großen, stuckverzierten Gebäuden. Sie überquert die Königsallee, die auch um die Ecke liegt von dem Hotel. Sie hat Geschäfte und Restaurants und auch Banken. Doch vorne ist das schicke Straße und dahinter ist das Bahnhofsviertel. Auch Karlstraße und so, die gehören auch Bereich, wo dann ja viele Touristen und so weiter herumlaufen und auch viele etwas dubiosere Gestalten entlang gehen. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit von einem Mord vom Wachmann Augustine O. berichtet, immer noch ein Cold Case, der sich genau da auch zugetragen hat, nämlich im Parkhaus. 20 nach 11 nachts hören die Anwohner dieser Straße schon wieder, bei Augustine O. war das ja genauso, Schüsse. Diesmal hören sie eine Menge Schüsse. Den Anwohnern ist sofort klar, dass das kein Spaß und keine Knallerei ist. Im Bahnhofviertel passiert öfter was und der Mord an Augustine ist jetzt auch nicht so lange zurückliegend. Und an diesem Mittwoch, dem 12. März 2025, also noch nicht lange her, ist ein recht milder Morgen und die Anwohner greifen jetzt zum Telefon und rufen die Polizei an. Die Polizei ist auch in wenigen Minuten zur Stelle. Die Leute schauen aus den Fenstern, sehen, dass drei Männer ein Uber-Taxi umstehen, das an einer roten Ampel steht. Der Fahrer des Uber-Taxis sitzt stockstarr in seinem schwarzen Wagen, doch ein Fahrgast hinten ist nicht zu sehen. Allenfalls könnte man etwas sehen, was auf dem Rücksitz zusammengesunken ist. Drei Männer stehen so drumherum, dass eine Flucht aus diesem Auto im Grunde unmöglich ist. Die Scheiben des Uber-Taxis sind geborsten an einer Seite und in 100.000 Stücke, aber sie sind nicht rausgefallen. Trotzdem kann man da drin noch ein Loch erkennen.
Gott.
Einer der Männer steht mit gezückter Faustfeuerwaffe direkt vor dem Auto und schießt immer weiter da rein. Und dann hauen die drei Leute ab. Sie verschwinden irgendwo in der Dunkelheit. Anwohner versuchen, ein Foto des Schützen zu machen, derweil die Polizei mit heulenden Sirenen eintrifft. Die Polizei findet keinen Täter, aber einen verstörten und schockstarren Fahrer, einen Sterbenden auf der Rückbank. Das Taxi ist von mehreren Kugeln durchsiebt, auch unten, also in Bein- und Sitzhöhe. Dort sind die Kugeln glatt durchs Blech durchgedrungen, während die Scheiben nur zersplittert sind, also aber nicht rausgefallen sind. Also die Scheiben hielten wohl mehr Stand als der Rest des Wagens. Die Polizisten versuchen jetzt den Mann zu reanimieren auf dem Rücksitz und rufen natürlich auch einen Krankenwagen, aber es ist vergeblich, der Mann stirbt unter der Reanimation. Und das ist eben dieser 49 Jahre alte Kamerunner. Jetzt versucht die Polizei erst einmal herauszubekommen, was eigentlich passiert ist. Fahrer berichtet, ein Fahrgast plötzlich in sein Auto sprang. Und zwar kam der Fahrgast aus dem Hotel auf der Graf-Adolf-Straße herausgestürmt und sprang in sein Auto und sagte, fahren Sie los. Und er fragte dann, ja, wohin denn? Und er sagte, fahren Sie einfach los. Der wurde direkt verfolgt von drei weiteren Männern. Der Uber-Fahrer hätte sofort Gas gegeben, wäre auch sofort losgefahren, doch an der Karlstraße, also nicht weit davon entfernt, wäre eine rote Ampel gewesen. Und die hätte er natürlich nicht überfahren können, denn er möchte ja auch nicht seinen Führerschein verlieren. Und deshalb hätte er auch an dieser roten Ampel an der Karlstraße angehalten. Die drei Männer oder die drei Gestalten wären jetzt ihm hinterhergerannt und hätten schließlich das Taxi umstellt. Ihm wäre jetzt klar geworden, dass sein Fahrgast auf der Flucht wäre. Ja. Diese drei Männer waren wohl alle jünger als er, auch als sein Fahrgast. Er habe sich ja schließlich auch auf Autofahren konzentrieren müssen. Und plötzlich hätten die um das Auto drumherum gestanden. Einer hätte eine Waffe gezogen und nach hinten auf seinen Fahrgast gerichtet. Deshalb hätte er dann die Verriegelung seines Autos zugemacht, sodass also auch die da nicht die Türe öffnen können. Und dann hätte aber der mit der Waffe begonnen, seitlich ins Auto zu schießen und hätte auch immer und immer wieder abgedrückt. Und niemand habe es gewagt, etwas zu tun, er auch nicht, aus Angst, ebenfalls erschossen zu werden. Und als der Fahrgast von mehreren Schüssen getroffen war, seien die drei sofort abgehauen. Die Düsseldorfer Polizei leitet jetzt eine Großfahndung ein und richtet auch eine Mordkommission ein, bittet auf der Polizei-Internetseite um Zeugen und Hinweise. Sie selber wissen aber noch gar nicht genau, was da jetzt eigentlich passiert ist. Denn von dem Betrug erzählt ihnen keiner was und wissen sie natürlich auch nichts. Versuchen jetzt überhaupt erstmal an die Identität ihres Opfers zu kommen.
Aber wenn der jetzt illegal ja da ist, dann werden sie wahrscheinlich nicht so schnell an die Personendaten kommen, weil es sie ja eigentlich dann nicht gibt.
Genau. Also der Hotelangestellte, die haben immerhin den Streit beobachtet und konnten davon berichten, der kurz nach 23 Uhr seinen Höhepunkt erreichte und dann dazu führte, dass ihr Hotelgast fluchtartig hinausgestürzt sei. Das Personal berichtet, dass weitere Hotelgäste die Verfolgung aufgenommen haben. Obwohl sie das gesehen haben, haben sie sich nicht bemüßigt gefühlt. Also wenn ich da gestanden hätte im Service, ich glaube, ich hätte da schon die Polizei gerufen. Aber das tut das Personal dort nicht. Personal, ja, lässt die drei dann da ihm hinterherrennen und die Verfolgung aufnehmen. Leute sind jetzt also zur Fahndung ausgeschrieben und die Polizei beginnt wie immer so Fotos von den Videos von den Nachbargeschäften auszuwerten, weil gerade auf der Graf-Adolf-Straße wegen häufiger krimineller Delikte fast jedes Geschäft, fast jeder Hauseingang eine Videokamera hat. Und wenn da jemand entlangläuft, dann sind die da auch gut zu erkennen. Sodass man sozusagen ein paar Fotos von den Figuren hat. Eine ältere Frau und um einen noch älteren, kleinen, korpulenten Mann.
Ah, also sind das gar nicht unbedingt drei Männer gewesen?
Nein, die Adressen des einen, des Kameruner, das hatten sie dann natürlich im Hotel aufgenommen. Und die konnten also halt auch noch das Personal erzählen, dass der eben in diese Uber-Mietwagen reingesprungen ist, in der Hoffnung, dass er damit flüchten kann. Und kurz darauf habe es geknallt. Interessanterweise hat auch da vom Personal keiner irgendwas angerufen.
Frage ich mich aber, warum, ne? Also warum haben die nichts gemacht?
Ja, frage ich mich auch. In die allgemeine Fahndung hinein gibt es dann auch sozusagen Bilder, die natürlich die Polizei auch deutschlandweit zur Verfügung stellt. Sieht dann allerdings auch die Polizei in dem Ort, aus dem der Täter stammt. Kommt der Mark, der Schütze, aus Wetzlar in Hessen. Und diese ganze Gruppe ist nicht unbekannt, denn die drei haben an einem anderen Tag einen jungen Mann in einem Wald um 4 Uhr morgens mit einer Schusswaffe bedroht, haben auf den geschossen und dem ist aber die Flucht gelungen. Und das ist wenige Tage danach gewesen. Und dieser hatte eine Strafanzeige erstattet und konnte die recht gut beschreiben und auf Fotos eigentlich auch wiedererkennen. Und da wurde gezeigt, es hat schon mehr Vergehen dieser Art gegeben. Die Düsseldorfer Polizei weiß die Identität allerdings noch nicht. Am Dienstag, dem 25. März, also ein paar Tage später nach unserem Fall in Düsseldorf, greift die Polizei in Wetzlar in einen Gewerbepark zu, weil sie im Gewerbepark um 9:30 Uhr morgens 4 Personen erwischt, die sich da unberechtigt aufhalten. Ein 20-Jähriger, ein 23-Jähriger, eine 47-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann. Und gerade der 23-Jährige leistete ganz erbitterten Widerstand und griff die Polizei dann auch noch an. Aufgrund seines Angriffs kamen noch mehr Polizisten dazu und versuchten dann mit mehreren ihn zu überwältigen. Dabei verletzte sich der junge Mann erheblich und brauchte sogar hinterher ärztliche Behandlung, weil sein Widerstand so massiv gegenüber der Polizei war. Auf dem Revier in Wetzlar zeigt sich dann rasch, warum der Widerstand des jungen Mannes so groß war, denn es ist Mark O. Der 20-Jährige wurde dann auf freien Fuß gesetzt, weil er nur dabei gestanden hat. Aber die beiden anderen wurden ja bereits von Düsseldorfer Staatsanwaltschaft gesucht. Und da gab es ja dann auch aus diesen Videokameras ja keine guten Fotos, aber in etwa. Und die passten in allem zusammen auf genau diese Gruppe, die im Hotel ja da aufgefallen war. Die Wetzlarer Polizei setzte also die drei fest und überstellte diese dann im Transporter nach Düsseldorf. Die Kollegen in Bad Hersfeld und in Fulda ermittelten da jetzt weiter wegen des Bedrohungsvorfalles in Wetzlar und die Düsseldorfer Polizei ermittelt gleichzeitig wegen Mordes in Düsseldorf. Bei der Überprüfung des Toten stellten sie aber fest, dass auch der nicht ohne Vorgeschichte war. Er war nämlich auch dafür bekannt, dass er Geld fälschte. Und hat auch deshalb mehrere Male schon eingesessen. Er hat Betrug mit verschiedenen Maschen, vom Enkeltrick bis zu diesem Geldwaschtrick. Er lebt davon und auch nicht schlecht. Und er hielt sich auch illegal überhaupt in Europa auf. Es gab einen Antrag auf Aufenthaltsermittlung gegen ihn. Und er sollte eigentlich sowieso festgesetzt, vernommen und auch ausgewiesen werden. Natürlich stellte sich heraus, dass auch der Pass, den er hatte, überhaupt nicht echt war. Denn der lief auf einen Franzosen. Den hatte er irgendwo geklaut und dann gefälscht. Und deshalb ist eigentlich seine Identität sehr schwer zu ermitteln. Am 8. September 25, also jetzt erst vor 2 Monaten, hat der Prozess gegen den Todesschützen begonnen. Mark stammt aus dem sauerländischen Püttlingen. Mark erklärt, dass sein Opfer ihn halt betrogen habe, dass er 1000 Euro bezahlt habe, um das Geld zu vermehren.
Aber so ganz schlau ist er ja dann auch nicht, ne?
Er ist nicht ganz schlau. Der andere Mann ist sein Onkel und die Frau ist seine Mutter. Und sie wollten halt das Geld zurückhaben und deshalb wäre es eben zu dieser Auseinandersetzung gekommen. Er hat 4-mal auf den Wagen eingeschossen und zwar ganz gezielt aus 30 Zentimetern Entfernung im Prinzip, so lange bis das Opfer tödlich getroffen zusammengebrochen ist. Mark hat ganz viele Vorstrafen. Er hat bereits 3 Jahre wegen versuchtem Totschlag in Jugendhaft gesessen und zwar 2019. Der Uber-Fahrer kam jetzt auch noch zum Verfahren und sagt jetzt interessanterweise, dass Mark nicht der Schütze war, sondern der Schütze wäre ein kleiner Mann gewesen, höchstens 1,50. Diese Beschreibung passt jetzt aber auf den Onkel. Dennoch waren Marks Fingerabdrücke aber an der mittlerweile gefundenen Tatwaffe. Diese war nämlich beim Onkel, in dessen Wohnung. Aber die Polizei hat auch dessen Wohnung am Kopf gestellt. Da fanden sie sie und vor allem fanden sie Schmauchspuren und sie fanden auch die DNA von Mark an dieser Waffe. Es ist also ganz offenkundig, dass er von vornherein vorhatte, den Kameruner zu erschießen und sich eben aus diesem Sinn bei seinem Onkel die Waffe abgeholt hat.
Aber der Onkel war ja auch dabei.
Der war ja auch noch dabei, ganz genau. Ne? Also am 14. November, so jetzt vor wenigen Tagen, 8 Monate nach der Tat, verurteilte das Düsseldorfer Landgericht den mittlerweile 24-jährigen Schützen wegen Totschlags zu 12 Jahren Haft. Also er war ja schon vorbestraft und jetzt kommt aber auch das Gutachten noch dazu. Er ist also von einem psychologischen Gutachter untersucht worden und die nennen ihn einen hochgefährlichen Täter, ohne emotionale, also der hat da keine emotionale Kälte, ne? Der hat keine Einsicht und ist in hohem Maße rückfallgefährdet. Marks Anwalt fechtet das Urteil an. Die sind sich im Augenblick, sind die in der Berufung. Reise eben nur dahin, dass bis zum Abschluss des endgültigen Verfahrens, also nach Abschluss des Berufungsverfahrens, ja immer noch, man eigentlich nur sagen kann, dass er jetzt in der ersten Instanz zu 12 Jahren verurteilt ist. Was jetzt die zweite Instanz ist, kann man jetzt natürlich nicht sagen. Ebenfalls verurteilt wurden 3 weitere Männer plus seine Mutter, die eben gewartet haben, bis er da rauskommt. Und dieser Geldwaschtrick bringt halt die ganze Familie, auch eine Betrügerfamilie, zur richtigen Erbitterung. Also wenn Betrüger betrogen werden, dann werden sie offensichtlich sehr richtig, richtig wütend. Und jetzt bleibt eigentlich noch abzuwarten, was sich in der nächsten Instanz da gibt. Mittlerweile ist auch rausgekommen, dass es tatsächlich auch noch ein Video von dem Mark gibt, weil eben tatsächlich auch irgendwo ein Video geschaltet ist. Mark, Anwälte fordern halt immer noch einen Freispruch, weil man ihn auf dem Video nicht hundertprozentig erkennen könne. Der Uber-Fahrer sagt eben, dass das ein anderer gewesen ist und aus diesen Gründen kämpfen die jetzt gegen Urteil an.
Ich finde es jetzt auch schwierig, wenn der Uber-Fahrer, der einzige Augenzeuge, jetzt gesagt hat, der Schütze war eigentlich jemand anders.
Ganz genau. Aber trotz seines fehlenden Geständnisses, weil der Mark natürlich nichts gesteht, gibt es aber einfach zu viele Videoaufnahmen aus der Umgebung, die ihn gefilmt haben und, wenn ich das richtig sehe, auch mit Waffe in der Hand. Unter anderem eine Videokamera in der Nähe, die sogar den Vorfall gefilmt hat. Und da sieht man ganz deutlich, dass da ein großer, schlanker Mann ist, dessen Statur zu Mark passt und dass dieser schießt und dass der Uber-Fahrer möglicherweise auf den Onkel geguckt hat, während der Mark geschossen hat und es vielleicht deshalb zu dieser Verwirrung gekommen ist. Denn der Onkel ist tatsächlich nur 1,50 Meter groß, während der Mark 1,80 Meter groß ist. Und die Überwachungskamera zeigt auch, dass der Onkel auf einer ganz anderen Seite gestanden hat, als die Schüsse gefallen sind. Der Mark stand da, wo die Splitter der Autoscheiben hingeflogen sind. Das ist wohl so, das ist wohl irgendwie ballistisch so nachzuweisen, dass der Standpunkt sich also der Einschusslöcher eben genau belegen lässt. Und die sind tatsächlich da, wo Mark ist und da auch, wo die Kamera einen großen, schlanken Mann zeigt.
Okay.
Und die Gerichtsmedizin hat dann auch noch Schmauchspuren an seiner Jacke entdeckt, die er nachweislich an den Videos getragen hat in der Tatnacht. Wie gesagt, auf der Tatwaffe ist seine DNA. Das führt dann letzten Endes zu einer Verurteilung. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob das Berufungsverfahren Erfolg hat. Kann ja auch sein, dass er dann als freier Mann das Haus verlässt. Aber nach dem bisherigen Stand ist zu 12 Jahren verurteilt worden. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ist wegen seiner Gefährlichkeit eine Sicherheitsverwahrung angeordnet.
Ja, lasst uns mal abwarten, was noch so kommt.
Also für die Düsseldorfer Presse war das der Uber-Mord.
Ja.
Die haben da also einigermaßen was oft berichtet. Ja, aber man kann andere wirklich nur nachdrücklich vor diesen Tricks warnen, weil der Enkeltrickmasche wirklich so erfolgreich ist und auch die Geldwaschtrick ganz erfolgreiche Methode ist und dass die Leute, die dahinter stecken, dass mit denen echt nicht zu spaßen ist, dass die oft nicht nur Betrüger sind, sondern eventuell auch Potenzial zu schlimmer.
Sehr gefährlich sind.
Ja, sehr gefährlich sind. Also man sollte auch mit älteren Familienmitgliedern vielleicht auch nochmal sprechen, mit Oma, Opa, wenn da jemand bei ihnen anruft. Mein Enkel ist am Sterben und braucht nur Lösegeld oder Kaution oder solche Sachen, sich nicht drauf einlassen und gerade mit Älteren nochmal sprechen, dass die nicht auf so einen Trick reinfallen. Das war der Fall diese Woche, der also noch sehr aktuell ist und vielleicht kann ja der eine oder andere noch in den Medien weiterverfolgen, wie er sich jetzt entwickelt. War die Polizei sehr schnell, in 4 Wochen hatte sie ihn. Also das war schon sehr schnell.
Ja, danke, dass du uns den Fall vorgestellt hast, Betty.
Ja, ich hatte ja eigentlich noch den Fabian-Fall, wie der sich jetzt weiterentwickelt, aber da ist einfach noch zu wenig zu sagen, außer dass sie da eine Verdächtige gefunden haben und man jetzt einfach mal gucken muss, wie das da weiter fortgeht, bevor man da irgendwas sagen kann zu.
Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Schaltet heute wieder bei Radio Hellbach ein.
Ja, genau. Und heute ist ja wieder Radio Hellbach-Tag.
Genau.
Dann wünsche ich eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht klauen. Fallt auf keine Enkeltricks und Geldwaschtricks rein. Man kann Geld nicht durch Chemie in Scheine verwandeln.
Genau. Und fahrt zusammen Uber.
Ja, genau. Meine Lieben. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.